Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Schön haben wir diese Gemeinschaft unter Gottes Wort. Bevor ich einsteige, möchte ich noch einmal beten. Treuer Gott und Vater, ich danke dir für diese Morgenstunde und dass du jetzt hier bist und uns Ohren gibst, die recht hören und Augen, die sehen und Herzen, die Acht haben und verstehen, damit wir wandeln und handeln, wie es dein Wort sagt und du verherrlicht wirst. Dazu mögest du Gnade schenken. Amen. Heute Morgen möchten wir die dreifache Errettung betrachten. Dreifache Errettung? Aber bitte, reicht es denn nicht, wenn ich einfach gerettet bin? Nun, wenn wir Gottes perfekten Plan zu unserer vollständigen Erlösung nicht kennen, fehlt uns ein wichtiger Grund, ihn anzubeten. Und wir werden auch Mühe haben, gewisse Bibelstellen recht zu verstehen. Wie zum Beispiel ist Römer 13, Vers 11 zu verstehen, wo es heißt, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Ja, was jetzt? Ja, als wir an den Herrn Jesus Christus gläubig wurden, da sind wir doch errettet worden. Warum ist dann die Errettung näher? Hier wird unterschieden zwischen einer Errettung in der Vergangenheit und einer in der Zukunft. Wir sehen, es gibt also verschiedene Phasen unserer Erlösung, insgesamt deren drei. Diese dreifache Errettung besteht aus einer Errettung in der Vergangenheit, einer Errettung in der Gegenwart und einer Errettung in der Zukunft. Im gelesenen Text aus dem Philipperbrief schreibt Paulus in Vers 6 genau diesen heilsnotwendigen Prozess. Und zwar von der Bekehrung über das geistliche Wachstum bis zur Vollendung bei der Wiederkunft Jesu. Und das alles kompakt in äußerst knappen Worten. Vers 6, ich lese noch einmal. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Der Apostel beginnt diesen herausragenden Vers mit den Worten, ich bin überzeugt, weil ich davon überzeugt bin. Die revidierte Elberfelder Bibel sagt es so, ich bin ebenso guter Zuversicht. Und in der NEU heißt es, ich bin ganz sicher. Das gefällt mir so an Paulus, dass er immer sicher ist und immer zuversichtlich ist. Und ich meine, er hätte als völlig unschuldiger römischer Sklave angekettet an einen Soldaten, doch allen Grund gehabt, sich zu beklagen. Oh, das ist ja sowas von ungerecht, was sie mit mir machen. So schlimm und da bin ich so allein. Aber nicht bei Paulus. Er schreibt an seine Freunde in Philippi, wir haben es gehört vorher von Philipp, Kapitel 1, 3, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Dankbar. Und dann, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Freude. Und diese Freude zieht sich durch diesen ganzen Gefängnisbrief ja durch. Denken wir an Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn, wenn es euch richtig gut geht. Nein, freut euch im Herrn alle Zeit. Und wenn die Bibel sagt alle Zeit, meint sie auch eben alle Zeiten in den verschiedensten Umständen, die du dir auch nur vorstellen kannst. Und abermals sage ich, freut euch. Seht ihr, das ist doch das besondere Merkmal von uns Christen, dass wir freudig und zuversichtlich sind. Denn wenn wir wirklich erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann zeigt sich gemäß Galater Kapitel 5, 22, welche Frucht? Die Frucht des Geistes ist aber Liebe und dann kommt Freude, Friede und so weiter. Freude. Vielleicht sagst du dir jetzt, wie soll ich mich denn freuen, wenn ich so derartig im Elend bin, wie gerade jetzt? Familiäre Probleme, zwischenmenschliche Probleme, gesundheitliche Probleme, finanzielle Probleme, berufliche Probleme. Oh Mann, bin ich im Elend und da soll ich mich freuen? Ja, genau. Seht ihr, echte geistliche Freude hängt eben nicht von deinen Umständen ab, sondern sie ist ein Geschenk Gottes, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Ja, Schwierigkeiten bleiben Schwierigkeiten. Aber meine Blickrichtung wird durchs Festhalten an ihm und durch mein Bleiben in seinem wunderbaren Wort anders. Und genau das ist der Grund, warum Paulus zum Beispiel an anderer Stelle, 2. Korinther 6, Vers 10, sagen kann, als die Betrübten, das ist die Umstände, ja, aber der Glaube sagt dann anders, als die Betrübten, aber immer fröhlich. Liebe Geschwister, wir haben einen treuen Gott, der alles weiß, der alles sieht und der alles kann. Ein Gott, der alles richtig macht, auch wenn wir es nicht verstehen. Ein Gott, der sich auch nicht mit halben Sachen zufrieden gibt. Ein Gott, der hält, was er verspricht. Und ein Gott, der herrlich vollendet, was er einst begann. Und damit sind wir beim ersten Punkt heute Morgen, die Errettung in der Vergangenheit. Unsere Rechtfertigung. Wir sehen hier den Anfang von Gottes gutem Werk. Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat. Das griechische Wort, das hier mit angefangen übersetzt wird, kommt im ganzen Neuen Testament nur noch in Galater 3, Vers 3 vor und bezieht sich beides Mal auf die Errettung. Das war doch wirklich ein gutes Werk, das Gott in Philippi angefangen hat. Es begann alles am Riverside. Riverside tönt einfach besser als Flussufer, oder? Apostelgeschichte 16, Vers 13. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Lydia war die erste Bekehrte in Europa. Und dann kamen die Riverside-Frauen zum Glauben und dann das ganze Haus von Lydia und später der Kerkermeister mit seinem ganzen Haus. Einfach herrlich. Und wer hat dieses gute Werk der Rettung begonnen? Der Text sagt es klar, der Herr tat ihr das Herz auf. Und so ist es doch auch bei uns gewesen. Man hat vielleicht das eine oder andere von Jesus und von dem Evangelium, von der Bibel gehört. Aber richtig gefunkt hat es doch erst, als der Herr mein Herz aufmachte und wir dann mit Glauben auf seinen Ruf reagiert haben. Herr, hier bin ich. Herr, ich brauche dich. Herr, nimm mich an. Herr, errette mich. Und das tut er. Allen denen, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Johannes 1, Vers 12. Liebe Freunde, die Errettung zum ewigen Leben ist immer Gottes Sache. Denn Gott will, 1. Timotheus 2, 4, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diese Errettung durch Jesus Christus, sie hat jeder Mensch nötig, weil uns unsere Sünden von Gott trennen und uns unbereinigt in die Hölle bringen. Was ist Sünde? Was ist Sünde? Jemand hat Sünde einmal kurz so definiert. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in Handlung, Gesinnung und Natur. In unserem Handeln, indem wir Böses tun und Gutes eben nicht tun. In unserem Denken, Böses denken oder Gutes auch nicht denken. Beides ist Sünde. Und in unserer Natur, wir schaffen es nicht, bleibend Gutes zu tun, Gutes zu reden, Gutes zu denken. Wie soll denn ein Ungerechter, ein Unheiliger, ein sündenbeladener Mensch in Ewigkeit Gemeinschaft mit einem völlig gerechten und völlig heiligen und völlig sündlosen Gott Gemeinschaft haben? Schließt sich völlig aus. Und deshalb sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus, den völlig Gerechten, den völlig Heiligen und den völlig Sündlosen. Dieser Jesus, er nahm am Kreuz von Golgatha außerhalb den Toren des damaligen Jerusalems meine und deine Schuld auf sich. Unsere gerechte Verurteilung empfing er dort und nahm die bittere Strafe auf sich. 2. Korinther 5,19 sagt es so: Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu. Herrlich. Rechtfertigung durch die Tat eines anderen. Gehen wir frei aus vor dem Gericht. Epheser 1,7: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Ist seine Gnade beschränkt? Nein, sie ist unendlich. Und wenn wir entsprechend dem Reichtum seiner Gnade Vergebung bekommen haben, dann ist sie unendlich. Auf diese Weise wird seine Gerechtigkeit zu meiner Gerechtigkeit, wurde der Weg zum Vater wieder frei für jeden, der glaubt. Aber beachtet nun, wenn es nicht das Werk Gottes wäre in der Errettung, sondern meines, dann wäre meine Errettung höchst unsicher. Sie wäre dann abhängig von mir und meinem Verhalten. Der irische Bibellehrer J. Alec Motiel hat dazu einmal festgehalten: Die Erlösung wäre eine erbärmlich unsichere Sache, wenn sie keine andere Grundlage hätte als meine Entscheidung für Christus. Der menschliche Wille ist unbeständig, mal heiß, mal kalt, mal fest, mal wankelmütig. Er bietet keine Sicherheit. Aber es ist der Wille Gottes, der die Grundlage der Erlösung ist. Niemand würde gerettet werden, hätte der Herr nicht aus seiner eigenen spontanen und unerklärlichen Liebe heraus beschlossen, sein Volk vor der Erschaffung der Welt auszuwählen und in dem entscheidenden Moment unsere Herzen zu öffnen, damit wir das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Erlösung hören, verstehen und annehmen können. Das ist also die Gewissheit: Gott hat meine Erlösung gewollt. Bis soweit. In Titus 3, 4 bis 5 hören wir dann Paulus sagen: Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Auch diese Verse zeigen, wie das bisher Gesagte, überdeutlich: Gott allein ist der Handelnde. Diese Errettung in der Vergangenheit besitzen wir deshalb, weil sie von ihm kommt und weil er sie gewirkt hat, unwiderruflich, ein für allemal. Was für ein gutes Werk! Da kann ich wirklich nur sagen: Halleluja! Preis den Herrn! Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut! Der Apostel, er konnte damals im Leben der jungen Gläubigen in Philippi diese Errettung und die Hand in Hand damit einhergehende Veränderung erkennen. Sie litten geduldig für den Herrn. Sie standen treu für das Evangelium ein und unterstützten Paulus feste in seinem Dienst. Die Philipper, sie waren echt. Und deshalb konnte Paulus voll überzeugt und mit großer Zuversicht sagen, Gott hat in euch ein gutes Werk angefangen. Aber der Herr sorgt nun auch fürs Weiterführen. Das bringt uns zum nächsten Punkt, zum zweiten. Die Errettung in der Gegenwart, das ist unsere Heiligung. Das ist die Fortsetzung von Gottes gutem Werk, das er begonnen hat. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Seht ihr, wenn Gott es fertig brachte, aus einem Sünder einen Heiligen zu machen, dann wird er es auch schaffen, diesen Heiligen bis zum Himmel zu bewahren. Das ist die Fortsetzung von Gottes gutem Werk der Errettung, aber in der Gegenwart, in unserer Heiligung. Und auch hier sehen wir überdeutlich, dass uns nicht unsere eigene Frömmigkeit erhält und voranbringt. Gott tut sein gutes Werk an dir und mir in der Gegenwart, indem er uns bewahrt und durchträgt. Paulus bestätigt das einige Verse später in Kapitel 2, Vers 13 vom Philipper. Was heißt es da? Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Bedeutet das nun im Umkehrschluss, dass es also keine Rolle mehr spielt, wie ich denke, rede und handle? Ich meine, Gott tut ja alles. Oh nein, oh nein. Denn nur einen Vers vorher, in Philipper 2, Vers 12, spricht Paulus eine liebliche Ermahnung, sage ich jetzt mal, eine liebliche Ermahnung aus. Und da heißt es, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Bleibt dran, fragt, Herr, was willst du, dass ich heute tue? Herr, war es richtig, wie ich jetzt mit dem Bruder geredet habe? Herr, hilf, Herr, vergib, Herr, reinige, Herr, hilf mir dran zu bleiben. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und der Apostel Paulus selber, er lebte genau diesen Lebensstil. Wiederum ein Kapitel später, in Kapitel 3, Vers 12, da sagt Paulus von sich, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ja, also wenn einer wirklich sagen könnte, er hätte es schon geschafft in diesem Leben, dann wäre doch das genau Paulus gewesen. Und er sagt, nein, ich hab's noch nicht erlangt, aber ich jage danach, ich bleibe dran bis zum Ziel. Konkret wirkt der Herr heute diese Errettung, nachdem wir errettet sind, in zweifacher Weise. Zum einen tritt Jesus für die Seinen vor dem Vater, vor Gott ein. Guckt mal, was Hebräer 7, Vers 25 sagt. Sagt Hebräer Kapitel 7, 25, da heißt es, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Seht ihr, wie das genau passt in diesem Kontext von Philipper 1, 6? Vollkommen erretten. Und das ist sein Werk in diesen Tagen. Er tritt ein für uns. Und genauso wie Jesus damals für die Wiederherstellung von Petrus gebetet hatte, betet Jesus auch heute für unsere Wiederherstellung, wenn wir stolpern und fallen. Ja, Es ist möglich, dass Wiedergeborene eine Zeit lang fallen. Aber es ist unmöglich, dass sie beständig fallen und liegen bleiben und schließlich ganz abfallen. Wenn Gott diese Errettung beginnt, dann wird er sie halten und auch vollenden. Jesus sagt ja an anderer Stelle die bekannten Verse aus Johannes Kapitel 10, Vers 29. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen und dann 10, 29. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Niemand. Nicht mal du selber. Niemand. Niemand. Ist das nicht herrlich? Ja, er rettet uns von Sünde, die uns so leicht umstrickt. Er rettet uns vom Leib dieses Todes, wie Paulus das in Römer 7 sagt. Er rettet uns von dieser gegenwärtigen bösen Welt, Galater 1, 4. Und er rettet uns vor dem zukünftigen Zorn, 1. Thessalonicher 1, 14. Sein Werk für dich in unserer Zeit. Zum anderen hilft uns der Heilige Geist. Er wirkt das Dranbleiben in unseren Herzen und hilft und leitet im Alltag. Er öffnet uns das Wort und hilft uns im Kampf gegen die Sünde. Er tröstet, er stärkt und er ermutigt. Er ermahnt und überführt und bringt zurecht. Vor allem aber macht der Heilige Geist ihn immer wieder eines, er macht uns Jesus groß. Seine Innenwohnung ist Gottes beständige Gegenwart und Hilfe und Wirken in uns. Seine Versiegelung ist Schutz und Bewahrung. Sein Unterpfand gibt uns die Sicherheit, da kommt einmal mehr. Da ist ein Erbe, das von Gott für dich aufbewahrt ist. Und seine Salbung sie befähigt zum Dienst. Und deshalb, liebe Freunde, sollen wir auch, was Epheser 4, 3 sagt, wir sollen uns hüten, den Heiligen Geist zu betrüben, mit dem wir versiegelt worden sind für den Tag der Erlösung. Auch hier wieder Errettung und dann kommt noch ein Tag der Erlösung. Was für eine göttliche Hilfestellung gibt uns doch Gott, der Vater, durch seinen Sohn und durch seinen Heiligen Geist zur Vollendung seines guten Werkes in uns. Da kann man einmal mehr nur sagen, Halleluja, preis den Herrn. Was ist das doch für ein Glück, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Lieber Bruder, liebe Schwester, vielleicht ist jetzt aber deine gegenwärtige persönliche Erfahrung eine ganz andere. Hast du manchmal den Eindruck, dass es in deinem Leben, in deinem geistlichen Leben, keinen Fortschritt gibt? Nun, selbstverständlich gilt es, Sünde immer wieder zu erkennen, zu bekennen und loszulassen. Und ja, es kann sein, dass wir aufgrund unserer Schwachheiten, Mängel und Unvollkommenheiten niedergedrückt sind. Aber du sollst wissen, dass Gott sein Werk an dir nicht halb fertig liegen lässt. Er macht keine halben Sachen. Er gibt dich niemals auf. Lass dir deshalb in der Nachfolge Jesu wieder ganz neue Freude schenken. Warum? Römer 11, 29, Gottes Gnaden, Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Er hat keinen Fehler gemacht, dass er dich da aus dem früheren Sumpf rausgezogen hat. Nein, er führt das weiter, es gereut ihn nicht, was er dir anvertraut, was er dir gegeben hat. Er möchte mit dir vorangehen. Fritz Grünzweig, der schon längst heimgegangene Bibellehrer, hat es einmal so gesagt: Wenn jemand befürchten muss, dass sein Leben und damit sein Lebenswerk plötzlich abgebrochen wird, dann hat er das Gefühl, als ob dies unvollendet wäre. Überhaupt hat man ja, wenn man älter wird, in mancher Hinsicht das Empfinden, dass manches irgendwo unvollendet geblieben ist und auch bleiben wird. Es gibt ja von großen Dichtern und Komponisten unvollendete Werke, bei denen man bedauert, dass sie nicht mehr vollendet worden sind, dass ihre Schöpfer sie nicht im beabsichtigten Sinne abschlossen. Paulus sagt im Blick auf die Gemeinde, dass Gott sein Werk mit ihr zu Ende bringen werde. Gott übernimmt die Gewähr für das Leben des Paulus, selbst wenn es morgen durch die Hinrichtung jäh beendet würde. Er übernimmt auch die Gewähr für das Lebenswerk des Apostels und auch für die Gemeinde mit ihren einzelnen Gliedern. Mag das, was Menschen geschaffen haben, so bruchstückhaft erscheinen, er vollendet es. Und das führt uns schließlich zum dritten und letzten Punkt heute Morgen, die Rettung in der Zukunft. Die Rettung in der Zukunft, das ist unsere Verherrlichung, die Vollendung von Gottes Wort beziehungsweise von Gottes gutem Werk in unseren Leben. Weil ich davon, ich lese nochmal Vers 6 und jetzt in der volle Wortlaut. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus hat eigentlich einen durch und durch eschatologischen Charakter. Eschatologisch meint das Ende betreffend oder sich auf die letzten Dinge beziehend. Was ist denn für uns Christen das Ende? Was sind diese letzten Dinge? Ja, wir blicken doch Tag für Tag voraus auf unsere herrliche Zukunft bei Jesus. Das wird dann unsere endgültige Errettung sein, verbunden mit Verherrlichung und Belohnung. Aber diese Erfüllung ist doch noch zukünftig. Wenn der Herr uns nicht durch den natürlichen Tod zu sich nimmt, dann ist die Entrückung das wichtigste noch vor uns liegende Ereignis, das uns in den Himmel bringt. Die Zeichen der Zeit zeigen mit aller Deutlichkeit, wie weit die Endzeit vorangeschritten ist und wie sich vor unseren Augen biblische Prophetie zu erfüllen beginnt. Damit wissen wir, die Errettung naht. Und auch hier, liebe Freunde, ist es Gott, der alles unter Kontrolle hat, dass Gott der Handelnde ist, dass er sein prophetisches Wort erfüllen wird, bis ins letzte Detail. Und liebe Freunde, Gott handelt nicht ziellos, sondern immer zielgerichtet. Er hat einen genauen Zeitplan und in seinem Plan steht der Tag Jesu Christi schon fest. Ich wage es jetzt mal zu behaupten, dieser Tag ist der wichtigste Tag für alle Christen und zwar aller Zeiten. Um das zu verstehen, müssen wir vorab die Frage beantworten, was ist denn der Tag Jesu Christi? Ganz grundsätzlich muss der Tag Jesu Christi unterschieden werden von dem Tag des Herrn. Der Tag des Herrn wird im Alten Testament explizit 19 Mal erwähnt und im Neuen Testament 4 Mal. Alle Erwähnungen stehen im Zusammenhang mit schweren und schwersten Gerichten Gottes über Israel und die Nationen. Es kann ein eigentlicher Gerichtstag gemeint sein, meistens aber eine Gerichtsperiode. Es gibt Bibelstellen, die mit diesem Ausdruck ein nahe bevorstehendes Ereignis beschreiben, andere beziehen sich aber auf noch in ferne liegende Zeiten. Am Tag des Herrn ergießt sich Gottes gerechter Zorn über anhaltende Sünde, Unbußfertigkeit und Gottlosigkeit der Menschen. Er wird beschrieben in Jesaja 13, Vers 6 als Verwüstung vom Allmächtigen. In Jesaja 46, Vers 10 als ein Tag der Rache. Malachi 4, Vers 5 spricht von dem großen und furchtbaren Tag. Und Joel 2, Vers 11 und 31 beschreibt ihn als sehr schrecklich, als groß und furchtbar. Der ultimative Tag des Herrn ist schließlich die unfassbar schreckliche siebenjährige Trübsalszeit, die nach unserer Entrückung beginnt und die eben genau das ist, Gottes gerechten Zorn über anhaltende Sünde, Unbußfertigkeit und Gottlosigkeit der Menschen. In der Offenbarung lesen wir, dass die Menschen so verhärtet sind und so gottlos und so gottesfeindlich sind, dass sie sagen, Berge fallt über uns, um uns zu verbergen vor dem Angesicht und dem Zorn Gottes. Also lieber verdrückt werden von den Felsen, als Buße tun, seinen Nacken zu beugen und ihm Recht zu geben. Ganz anders der Tag Jesu Christi, der hier in Philipper 1, Vers 6 erwähnt wird. Dieser Tag Jesu Christi ist ganz anders. Der Tag des Herrn, das ist so ein Sammelbegriff, der wird eigentlich nicht groß anders bezeichnet, aber hier für den Tag Jesu Christi gibt es insgesamt vier Bezeichnungen, wie gerade erwähnt, hier Philipper 1, Vers 6, der Tag Jesu Christi. Dann finden wir in Philipper 1, Vers 10 und dasselbe auch in Philipper 2, 16, wird dieser Tag der Tag des Christus genannt. In 1. Korinther 1, Vers 8 wird er der Tag unseres Herrn Jesus Christus genannt. Und in 1. Korinther 5, Vers 5 und 2. Korinther 1, 14 wird er benannt als der Tag des Herrn Jesus. Also der Tag Jesu Christi, der Tag des Christus, der Tag unseres Herrn Jesus Christus und der Tag des Herrn Jesus. Alle diese Bibelstellen sprechen von ein und demselben Tag. Es ist ein Tag, der offensichtlich, wie wir es jetzt gehört haben, mit dem ganz persönlichen Namen des Heilands bezeichnet wird. Es ist ein Tag, der in Zusammenhang mit seiner ganz persönlichen Beziehung zu seinem Leib, zu seiner Gemeinde steht. Der Tag Jesu Christi bezieht sich nicht auf Israel oder die Nation, sondern nur auf uns Christen. Der Tag Jesu Christi, er findet in einer völlig gerichtsfreien Zeit statt. Keinerlei Gerichte über Sünder, sondern nur Freude und Erleichterung und Verherrlichung bei den Heiligen. Hier werden Sünder bestraft, hier werden Heilige erhoben, belohnt, erfreut. Und schließlich ist der Tag Jesu Christi eben keine Zeitperiode, sondern ein Zeitpunkt. Gemeint ist das herrliche Ereignis der Entrückung. Norbert Lied hat hier in diesem kleinen aber sehr feinen Büchlein, 7 Tage bis zur Ewigkeit, über diese verschiedenen Tage geschrieben und sie wunderbar auseinandergehalten. Es gibt ja noch den Tag des Heils und so weiter. Da wären wir schon bei 3, Tag Jesu Christi, Tag des Herrn, Tag des Heils. 7 Tage bis zur Ewigkeit am Büchertisch und im Shop erhältlich. Eine sehr kleine, schöne, feine, weiterführende, erhellende Sonntagnachmittagslektüre. Die Entrückung. Vielleicht sagt ihr euch jetzt, okay, das haben wir verstanden, Aber worin liegt jetzt der Zusammenhang zwischen unserer Vollkommenheit und dem Tag Jesu Christi? Man darf doch annehmen, dass wenn wir bei dem Herrn sind, dass wir dann endlich vollkommen erlöst sind und die Rettung abgeschlossen, oder? Eben nicht ganz. Etwas Wichtiges fehlt. Und genau das wird in den beiden wichtigsten Bibelstellen über die Entrückung erwähnt. Schlagt mal auf in euren Bibeln. Ich lese zuerst die bekannte Bibelstelle aus 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Verse 5 bis 17. 1. Thessalonicher 4, Vers 5 bis 17. Und dort wird etwas Besonderes erwähnt. 1. Thessalonicher 4, Vers 15, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Ist es euch aufgefallen? Ich lese die zweite Bibelstelle. Dort wird es noch klarer. Das ist 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 51. 1. Korinther, Kapitel 15, ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Das war nur dem Paulus anvertraut. Alle Bibelstellen, die wie vorher, mit dem Tag, alles Stellen von Paulus. Und dieses Geheimnis wird offenbar. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverwesentlich, und wir werden verwandelt werden. Liebe Freunde, diese Verwandlung bezieht sich auf unseren Leib, Vers 53, denn dies Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und die Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Erst bei der Entrückung werden die sterblichen Leiber der bereits im Herrn Entschlafenen auferweckt und in einen unsterblichen Herrlichkeitsleib verwandelt werden. Und gleich danach, im selben Augenblick, wird auch unser Leib, die wir heute leben und den Herrn lieben, in einen unsterblichen Herrlichkeitsleib verwandelt werden. Und so werden wir dann bei dem Herrn sein, alle Zeit. Dieses gute und angefangene Werk wird dann, aber erst dann, am Tag Jesu Christi, bei der Entrückung, endlich, endgültig vollendet werden. Und deshalb ist die Entrückung der wichtigste Tag für alle Christen aller Zeiten, denn dann sind sie vollkommen bei dem Herrn. Mit ihren Herrlichkeitsleibern. Und deshalb wird die Entrückung eben auch glückselige Hoffnung genannt. Spurgeon fasste das einmal sehr passend zusammen. Die Heilige Schrift betrachtet einen Menschen nicht als vollkommen, wenn seine Seele vollkommen ist, sondern sie betrachtet seinen Körper als einen Teil von ihm selbst. Und da der Körper erst bei der Wiederkunft des Herrn Jesus aus dem Grab auferstehen wird, wenn wir in der Vollkommenheit unserer Menschlichkeit offenbar werden, so wie er auch offenbart worden ist, ist dieser Tag der Wiederkunft als der Tag der Vollendung des Werkes festgelegt, dass Gott begonnen hat. Herrlich. Ja, ich komme zum Schluss, liebe Geschwister. Gott macht keine halben Sachen. Das was er in dir begonnen hat, das wird er auch beenden. Er macht in uns den Anfang, indem er uns zu Christus gezogen hat und uns durch den Heiligen Geist von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht überführt hat. Dadurch flohen wir zum Kreuz, dort vergab er alle Schuld, dort schenkte er uns neues Leben, dort machte er alles neu. Und dann verspricht er uns, jetzt und in dieser Zeit das Wachstum zu wirken und das Dranbleiben zu fördern. Dies wird er so lange tun, bis die Entrückung geschieht und Jesus die Seinen heimholt. Und dann werden wir verwandelt werden, ihm gleichgestaltet werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann wird jeder seine Belohnung erhalten und wir werden uns in Ewigkeit an ihm erfreuen. Ja, welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Amen. Ich möchte euch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort, das uns Zuversicht und Gewissheit gibt. Ich danke dir dafür, dass du in deinen Kindern, in uns, in mir, dein gutes Werk begonnen hast und es auch vollenden wirst. Ja, Herr, welch Glück ist es, erlöst zu sein durch dein Blut. Herr, wir beten dich an darüber, über dein wunderbares Werk der Erlösung, der Errettung. Ja, Herr, ich danke dir für die Gewissheit meiner Errettung durch dich. Ich danke dir für die Zuversicht meines, unseres Bewahrens in dir. Und Herr, ich danke dir für die Sicherheit meiner Zukunft bei dir. Danke, lieber Herr, dass du bald wiederkommst und meine und unsere Errettung durch die Verwandlung unserer Leiber abschließest. O Herr, ich freue mich auf den Tag deiner Wiederkunft. Und Herr Jesus, sollte heute Morgen ein Mann oder eine Frau hier unter uns sein, die genau wissen, ich bin nicht errettet, ich wäre nicht dabei, wirke es durch deinen Geist, dass sie ihr Herz jetzt dir übergeben, dass sie dich anbeten, dich aufnehmen, dir Recht geben, gerettet werden für Zeit und Ewigkeit und mit uns einmal mit Freuden dir entgegengehen. Und deshalb beten wir, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.